Geschichten aus dem Bunker. Der Podcast aus dem Archivum. Mannheims Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung. Eine Koproduktion mit der Kulturredaktion des Bermudafunk, dem Freien Radio Rhein-Neckar. Unterstützt vom Freundeskreis Archivum.
Diesen Sommer jährt sich zum 75. Mal ein großes Kapitel Mannheimer Fußballgeschichte. Denn 1949 ist es zum ersten und bislang einzigen Mal gelungen, die Meisterschaft im deutschen Fußball nach Mannheim zu holen. Und ich begrüße hier im Studio Martin Willig, hier in Mannheim stadtbekannt, anders kann man es nicht sagen, als langjähriger Fanbeauftragter des SV Waldhof. Außerdem ist er Kenner der Mannheimer Fußballgeschichte wie insgesamt des Mannheimer Fußballs. Mein Name ist Harald Stockert und ich bin der Leiter des Archivum, Mannheims Archiv und Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung. Zusammen mit Herrn Willig möchte ich heute in das Jahr 1949 reisen, und zwar in den Sommer, der ähnlich heiß war wie der in diesem Jahr. Wir befinden uns wenige Wochen damals nach Gründung der Bundesrepublik, wenige Wochen nach Verkündung des Grundgesetzes, also einer ganz entscheidenden Zeit der deutschen Geschichte, in einer sehr schwierigen Zeit in vielerlei Hinsicht. Man kann sich das alles vor Augen führen, wenn man sich die Bilder im Archivum anschaut, die vielen Kriegszerstörungen, die Wohnungsnot, die hohe Arbeitslosigkeit und auch das viel zitierte Wirtschaftswunder steht damals noch in den Stadtlöchern. Und die Zeitgenossen haben das auch noch nicht so richtig wahrgenommen. Also es war eine durchweg schwierige Zeit und in Mannheim ja ganz besonders, eine sehr stark zerstörte Stadt, und das möchte ich als Stadthistoriker noch mit einführen. Kurz vor dem Sommer 1949 ist der Oberbürgermeister völlig überraschend im Amt gestorben, sodass wir auch politisch eine sehr offene Situation hatten. In diese doch recht dunkle Zeit gibt es dann einen Sonnenschein, einen wunderbaren Blick aus bewölktem Himmel. Und zwar kommt es am 11. Juli 1949 zu einem Umzug in Mannheim, und über den möchten wir jetzt reden, Herr Willig. Was hat sich da abgespielt?
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung und guten Tag in die Runde. Danke, Herr Stockert. Ja, es hat sich Folgendes abgespielt. Der VfR Mannheim ist in der abgelaufenen Oberligasaison, das war damals die höchste Spielklasse, die Bundesliga von 1949, auf den zweiten Platz der Oberligasaison gekommen und hatte sich für die Endrunde der deutschen Fußballmeisterschaft überraschend qualifiziert, weil eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt immer der Lokalrivale SV Waldhof besser aus den Kriegslöchern gestartet war und bessere Platzierungen als der VfR Mannheim hatte. Nun ist es aber dem VfR gelungen, mit seinen Kanadiern, vielleicht kommen wir nochmal auf die Kanadier nachher zu sprechen.
Das machen wir, ja.
Überraschenderweise eben in die Endrunde einzuziehen und auch dort dann für Furore zu sorgen. Er hat dem Mannheimer Fußball, wie Sie es schon richtig angedeutet hatten, einen besonderen Sommer beschert, weil er nämlich tatsächlich bis ins Endspiel nach Stuttgart vorgedrungen ist und dort gegen Borussia Dortmund gespielt hat. Und für die Bürger, für die Menschen in Mannheim war das natürlich etwas Sensationelles, auch wie schon erwähnt, gebeutelt von den Kriegswirren, eine stark zerstörte Stadt, wenn nicht sogar eine der mit am meisten zerstörten Städte neben Dresden, Köln und Berlin, aufgrund der Waffenproduktion, die halt einfach nur mal in Mannheim in den Kriegszeiten stattgefunden hat. Die englischen Bomber sind sehr gerne über Mannheim geflogen und Mannheim hatte deshalb ja auch mit 56 Bunkern die größte Anlage in Deutschland. Also es war ein Glücksmoment für den Sport, für den Fußball in Mannheim, um die Menschen wieder fröhlicher zu stimmen und sie aus den Bunkern heraus zu den Fußballspielen in die Mannheimer Stadien zu bewegen.
Genau, also Party auf der Straße. Und wir haben nochmal nachgeschaut, was der Mannheimer Morgen damals geschrieben hat. Und ich lese jetzt einen kleinen Abschnitt vor aus der Zeitung, die über diesen Festumzug berichtet, als die Siegermannschaft nach Mannheim zurückkommt. Mhm. Zitat: Dann ist es am Montag um 17.04 Uhr soweit. Die Elf kommt mit dem Zug und Tausende, Zehntausende säumen blockieren den Platz auf dem Schandfleck Mannheims, dass keine Stecknadel mehr zu Boden fallen kann. Schandfleck Mannheims ist der zerstörte Bahnhof, muss man vielleicht noch einfügen. Und wieder Trompeten, Schalmeien, überall auf den Trümmern, auf den Stahlgerippen des ausgebrannten Bahnhofes, auf den Zinnen stehen gebliebener Fassaden, auf Balkons und in Fenstern liegen, kauern, hängen die Menschen in tropischer Hitze. Ein Brausen erfüllt die Luft von dem Schwarm. Blumen leuchten und immer wieder die Farben blau, weiß, rot auf den Hüten, Mützen, Kleidern, Transparenten. Ein Volksfest ohnegleichen.
Toll beschrieben.
Also da war wirklich viel los und ja. Wir kennen ja die Bilder von 1954 aus Filmaufnahmen, ja. Als die deutsche Mannschaft siegreich aus der Schweiz zurückkam. So ähnlich muss das in Mannheim auch gewesen sein.
Ja, das war vielleicht sogar eine Art Vorreiter, zumal das Endspiel in Dortmund lustigerweise ja von Herbert Zimmermann kommentiert wurde, der auch 1954 dieser sagenumwobene Reporter war, der das Endspiel Deutschland gegen Ungarn kommentiert hat. Und das war etwas Besonderes, weil wir sprechen hier von 300.000 Mannheimer Bürgern, die diese Mannschaft am Bahnhof empfangen hat. Und genauso beeindruckend fand ich war auch dieses Bild, als die Mannschaft mit den Autos über die Planken gefahren ist, mit dem teilzerstörten Wasserturm noch im Hintergrund. Und das hat eigentlich auch typisch dazu gepasst und war ein tolles Bild, das man auch gerne im Maschivum vermutlich noch einmal einsehen kann, wenn man das möchte.
Ja, das sind ikonische Bilder und da gibt es eine wunderbare Route über den Wasserturm, durch die Planken, breite Straße, Collinistraße, dann hoch zum Sportplatz des VfR Mannheims hinter den Brauereien. Und kann man vielleicht, wenn wir einen kleinen Schlenker machen, wie hat es auf die Waldhöfer gewirkt? Wissen Sie, was die dabei gemacht haben?
Ja, also ich hatte ja, wie soll ich das nennen? Ich nenne es jetzt mal Vergnügen, bei der tatsächlichen 75-Jahr-Feier des VfR Mannheim eingeladen zu sein. Und als ich den Vortrag hielt, habe ich dann auch gleich mit dem Gerücht aufgehört. Die Mannheimer, also die Waldhöfer, sagen halt immer noch so im Scherz, selbst noch in den letzten Jahrzehnten, der VfR konnte nur deutscher Meister werden, weil unsere besten Spieler noch im Kriegsgefangenschaft waren. die Tatsache war aber, und das habe ich ja da per Tabelle belegt, dass der Waldhof viel besser aus dem Krieg zurückgekommen ist und viel bessere Platzierungen hatte. Noch in den Jahren zuvor hat der VfR tatsächlich gegen den Abstieg gespielt in der Oberliga und daher war das natürlich schon eine Überraschung. Also das Gerücht kann man jetzt also schon mal zur Seite schieben, aber von einer wirklichen Überraschung würde ich gar nicht sprechen, dass der VfR dann deutscher Meister wurde, weil sie eben dieses Korsett dieser fünf Spieler hatten, die sich dort im Kriegsgefangenenlager 1942 in Lethbridge geschworen hatten, dass sie zusammen beim VfR wieder sich einfinden werden. Und diese Männerfreundschaft, wenn man es so nennen will, hat dann wahrscheinlich auch auf die Mannschaft umgeschlagen. Und so konnte mit Eintreffen von Rudolf de Lavigne, der nur Bella hieß, dann dieser Erfolg umgesetzt werden.
Also wir hatten, wenn wir jetzt über die Mannschaft reden vom VfR, eine ganz spezifische Situation, wie Sie schon sagen. Wir hatten so eine Art frühe Blockbildung innerhalb einer Vereinsmannschaft, wie man es eigentlich nur in der Nationalmannschaft sonst kennt, vom Bayern-Block oder Dortmund-Block. Und da hat man einen Kanadier-Block. Können Sie das nochmal erläutern?
Ja, das war tatsächlich so, dass einige, ich will nicht sagen hochrangige Kriegsgefangene, aber doch bedeutende Soldaten, die eine besondere Ausbildung genossen haben, und da gehörten vermutlich Lötke, Jöckel, de Lavigne und auch Senk dazu, die wurden nämlich tatsächlich ausgeschifft. Das heißt, man hat sie wohl in Nordafrika als Flieger festgesetzt, die Engländer. Und tatsächlich wurden sie dann auch über England mit dem Schiff nach Alberta in den dortigen Staat rübergebracht und nach Lethbridge dort dann, wenn man so will, einkaserniert. Und dort waren auch ganz viele andere Mannheimer noch, was ich im Nachhinein herausgefunden habe. Es war so, dass die Kriegsgefangenen zwar auch in die Wälder gehen mussten, um zu arbeiten und Bäume zu fällen unter anderem, aber dass halt eben auch eine sehr große Art von Freizeitmöglichkeiten vor Ort gegeben waren und sie auch die Möglichkeit hatten, Fußball zu spielen. Und so haben sich dann diese Mannheimer, also ein Teil davon waren schon VfRler, getroffen und Freundschaften eben sind dort entstanden. Und so kam auch de Lavigne in diese Gruppe der VfRler um den Tormann Jöckel dort quasi rein. So stellt man sich das vor.
Genau, können Sie noch was über den de Lavigne sagen, der ja auch heute noch der bekannteste ist aus dieser Mannschaft?
Ja, also was man über de Lavigne wissen sollte, ist, dass er aus dem Sudetenland kam und auch nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr in seine Heimat zurück konnte, was für ihn dann natürlich auch ein Ankerplatz war, sich an seine Freunde zu orientieren und zu sagen, ich werde nach Mannheim gehen und dort mein Glück versuchen. Aufgrund seiner großen fußballerischen, ich sag's jetzt mal, Brillanz, hat er dann auch in Mannheim einen Kiosk eröffnet, in den Quadraten, den er über Jahre auch betrieben hat. Es war so, dass das eigentlich auch nochmal ein Glücksfall für die Rasenspieler war, denn in Frankfurt wurde tatsächlich Rudolf de Lavigne nochmal abgepasst von einem Funktionär der SGE, also von Eintracht Frankfurt, die wohl auch schon gehört hatten, dass er ein guter Fußballer sei und die wollten ihn zur Eintracht Frankfurt lotsen. Aber er hat gesagt, er hat seinen Freunden versprochen, nach Mannheim zurückzukommen. Er hat sich daran gehalten und ist dann eben zum VfR eingetreten und hat diesen Erfolg eigentlich erst wahrgemacht. Das Dritte, was man noch vielleicht über ihn wissen muss, er stand auch auf der Liste von Seppel Herberger für die Nationalmannschaft. Aber dazu muss man wissen, dass Deutschland ja erst 1950 das erste Länderspiel wieder nach dem Krieg ausrichten durfte. Der Weltverband hatte Deutschland aufgrund seiner Kriegsvergangenheit 5 Jahre gesperrt. Und erst 1950 konnte wieder einmal gegen unsere freundschaftlichen Nachbarn aus der Schweiz die Länderspielkarriere oder die Länderspiele fortgesetzt werden der deutschen Nationalmannschaft. Und in dieser Mannschaft befand sich auch ein Mannheimer, allerdings mit Fritz Ballock, einer vom VfL Neckarau. Er machte sein einziges Länderspiel. Es war kein Spieler der Meistermannschaft von 1949, schon 1950 dabei, was aber vermutlich damit zusammenhängt, dass Herberger gegenüber seinen ehemaligen Vereinen sehr zögerlich und zurückhaltend war, weil man ihm sonst vielleicht nachsagen könnte, ja, der bevorzugt ja Menschen aus seinem eigenen Club. Beim SV Waldhof war ein überragender Paul Lipponer da, der auch 1954 tatsächlich zum Kader der WM gehörte, sich aber dann verletzt hat. Also er hat sich sehr schwer getan, Mannheimer Spieler in die Nationalmannschaft zu berufen.
Dennoch ist der de Lavigne bis heute unvergessen. Erst gestern habe ich einen älteren Herrn getroffen, der sich aktiv noch an ihn erinnert hat. Insofern also eine Ikone des Mannheimer Fußballs.
Ja, man kann ihn auch beschreiben, fußballerisch war er ein eleganter Spieler. Er war eigentlich ein Flügelstürmer, ein Außenstürmer, hat aber durch seine Technik und durch seinen besonderen Stil bestochen. Also wenn man ihn gesehen hat, ist er sofort aufgefallen in den Mannschaften oder in der Mannschaft des VfR. Und dadurch haben halt viele auch gesagt, das ist ein Gentleman-Fußballer. So könnte man es, glaube ich, ausdrücken.
Jetzt lassen Sie uns doch mal über das Eigentliche reden, und zwar über das Spiel.
Ja.
Damals hatten wir noch keine Bundesliga.
Nein.
Es gab ein Endspiel, das fand in Stuttgart statt, vor 92.000. Dem Vernehmen nach sollen dort mehr Mannheimer gewesen sein als Dortmunder, weil Dortmund war die gegnerische Mannschaft. Es war ein grandioses, ungeheuer spannendes Spiel.
Das ist richtig. Ob das jetzt tatsächlich so war, dass da mehr Mannheimer war, das lasse ich jetzt mal im Raum stehen.
Steht in der Mannheimer Zeitung.
Gut, die Dortmunder Zeitung habe ich nicht gelesen und Sie wahrscheinlich auch nicht. Aber ja, das ist durchaus möglich. Allein von der Anreise wäre das schon denkbar, weil es von Mannheim nach Stuttgart nicht sehr weit ist. Und wie die Bahnen vom Ruhrgebiet damals Richtung Stuttgart fuhren, weiß ich nicht. Fakt ist natürlich, wenn wir auf das Spiel zurückblicken, dass Dortmund als Favorit in dieses Spiel gegangen ist, weil die Mannschaft halt über die Saison schon brilliert hat und weil man auch wusste, dass aus dem Westen halt auch die besten Clubs in der neu gegründeten Bundesrepublik herkommen. Schalke war ja mehrfach Meister dann, zu diesem Zeitpunkt schon 6-mal deutscher Meister. Nur der erste FC Nürnberg hatte 7 Titel zu der Zeit und später mit 9 Titeln waren die auch selbst lange Rekordhalter, bevor sie von Bayern München irgendwann in den 80ern überholt wurden. Und von daher hatte Dortmund natürlich schon mal das Plus auf seiner Seite, zumal sie dann in einer Hitzeschlacht, Sie haben es gerade vorhin schon erwähnt, also 92.000 Zuschauer in einem Stadion, das locker 35, wahrscheinlich sogar fast 40 Grad erreicht hat. Also man hört und liest das immer wieder, dass es dort sehr, sehr heiß gewesen sein muss. Und Dortmund hatte den Vorteil, dass sie tatsächlich dann nach der 70. Minute schon mit 1-0 geführt hatten. Und wer halt bei so einem Hitzespiel führt, hat natürlich hat einen Vorteil natürlich für das Spiel. Aber dem VfR ist relativ schnell der Ausgleich gelungen und den konnten die dann bis Spielschluss halten, sodass es dann in die Verlängerung ging.
Genau, dabei hat das Spiel ja richtig unglücklich begonnen, wenn man da nochmal genau schaut. Nach 5 Minuten liegt der VfR zurück und ja. Dann verschießen die auch noch einen Elfmeter, also eigentlich eine sichere Bank für eine Niederlage.
Genau.
Und ja, es kommt zum Ausgleich, aber dann, wie geht's dann weiter?
Genau, dann in der Verlängerung selber war es dann so, dass das Spiel schon ausgeglichen verlaufen ist. Aber die Dortmunder, die natürlich über große Teile des Spiels auch, ich will nicht sagen überlegen waren, aber doch eine gewisse Präsenz ausgestrahlt haben, mussten dann halt eben ihrer der großen Hitze und ihrem Pensum Tribut zollen. Und dann hat tatsächlich der VfR in der Verlängerung noch das 3:2 geschossen. Das Vielumjubelte, so kann man es eigentlich nennen.
Genau, also es gibt ja Radioreportagen, wie Sie schon gesagt haben. Ja. Und dieses laute Tor, das kann man heute noch auf YouTube nachhören. Und ich denke, wir tun das auch in die Shownotes zu dem ganzen Thema. Also Riesenjubel, ein Spiel, das Kraft gefordert hat, das Emotionen gefordert hat mit einem überraschenden Ausgang. Gibt es Fernsehbilder?
Es gibt Fernsehbilder und tatsächlich konnten wir die auch zeigen. Am 12. Juni bei der Präsentation zu den 75 Jahren VfR Mannheim haben wir da auch einen Ausschnitt gezeigt. Es gibt wohl nicht mehr das komplette Spiel. Es wurde mal, also ich habe ja viele Recherchen angestellt. Der SWR hat das Spiel wohl nicht komplett, aber es gibt tatsächlich in unterschiedlicher Form immer mal wieder Ausschnitte von verschiedenen Sequenzen des Spiels. Also ich glaube, es dürften so zwischen 5 und 10 Minuten sein höchstens. Aber die Tore sind dabei.
Alle fünf, ja. Ja, wunderbar. Also das letzte war ja auch eher so ein Abpraller, der dann nochmal reinkullert.
Genau, also war also fast schon abgewehrt, aber der VfR hat dann, ich glaube, den größeren Willen gehabt zum Schluss, dieses Spiel tatsächlich zu gewinnen und hat auch gemerkt, da ist mehr drin, auch für uns. Und man muss auch sagen, das will ich jetzt noch nicht mal aus Waldhöfer Sicht sagen, der VfR hatte auch bis zum Finale das Glück, in den vorhergangenen Spielen nicht wieder zum Wiederholungsspiel antreten zu müssen, wie es sowohl für Offenbach als auch für Dortmund der Fall war. Und die Mannschaft hatte der Hitze der letzten Wochen deshalb nicht so Tribut zollen müssen wie die Gegner in den Halbfinals und eben im Finale. Und das hat man damals schon gemerkt, dass da dieses professionelle Training noch nicht da war und die Spieler wahrscheinlich noch nicht über Masseure verfügt haben oder Physiotherapeuten, die sie bis zu den Spielen fit gemacht hat. Und der VfR war einfach ausgeruhter. Das muss man, glaube ich, fairerweise trotzdem am Ende sagen. Was den Sieg aber deshalb nicht schlechter macht.
Genau, und das findet unter anderen Rahmenbedingungen statt, so ein Spiel im Vergleich zu heute. Ich denke, darüber könnte man auch noch mal ein bisschen reden. Sie haben das ja gerade erwähnt. Wahrscheinlich hatte da keiner einen Ernährungsberater oder auch einen Physiotherapeut. Ich habe gelesen, die Spieler haben sich abgekühlt während des Spiels, indem ihnen einfach Eimer voller Wasser über den Kopf geschüttet wurden.
Ja, das war
faktisch heute so undenkbar. Und es gab ja auch im Regelwerk noch ganz andere Rahmenbedingungen. Könnte man darüber noch ein bisschen reden?
Ja, gerne. Also speziell meinen Sie wahrscheinlich jetzt, dass es noch keine offiziellen Rückennummern zum Beispiel gab, dass es keine gelben und roten Karten in dem Spiel gab vielleicht. Also genau, das sind so Besonderheiten. Und was natürlich man heute total vergisst, ist, dass das Reglement tatsächlich auch ein ganz anderes war. Also das heißt, wäre das Spiel tatsächlich auch nach der Verlängerung noch unentschieden gestanden, hätte es kein Elfmeterschießen gegeben, weil das damals einfach noch nicht erfunden war.
Sondern?
Es wäre tatsächlich so gekommen, dass es ein Wiederholungsspiel gegeben hätte. Und selbst nach Ende dieses Wiederholungsspiels, wenn dort die Verlängerung beendet gewesen wäre, war noch eine Option auf ein drittes Wiederholungsspiel. Das weiß ich nicht, ob man das den beiden Mannschaften angetan hätte. Oder aber, was ja viel schlimmer für beide Mannschaften war, per Münzwurf hätte diese Partie entschieden werden müssen. Und wenn dann Glück oder Pech darüber entscheiden muss, dass Mannschaften mehr als 120 Minuten ein Spiel fighten, dann wäre das natürlich die schlechteste Lösung, wie sie allerdings in den Jahrzehnten danach oftmals passiert ist. Leider.
Genau, da gibt's legendäre Spiele, auch auf europäischer Ebene, wo einfach nur eine Münze entscheidet, wer der Sieger ist. Und jeder, der mal Sport betrieben hat, also
sieht die Ungerechtigkeit.
Der kann damit nicht einverstanden sein. Vielleicht können wir noch eins hinzufügen, was mich besonders beeindruckt hat, ist, wir haben ja jetzt bei der EM auch mehrere Spieler in die Verlängerung gesehen. Mittlerweile haben wir 5 Auswechselspieler.
Ja.
Und damals?
Stimmt, es gab damals keine Auswechselspieler. Also wenn ein Spieler verletzt war, dann ist man in der Regel so verfahren, dass man versucht hat, den an der Außenlinie wieder halbwegs so zurechtzumachen, dass er zumindest stehen konnte. Und dann hat man den wie eine Schachfigur an eine Stelle in der Abwehr gestellt, dass der Stürmer es zumindest mal schwer hatte, den zumindest mal zu umspielen, auch wenn er sich kaum bewegen konnte. Also da haben sich die verletzten Spieler tatsächlich über den Spielplatz gezerrt, sprichwörtlich. Also das ist schon ein Problem gewesen. Mich wundert es eigentlich, dass diese Regelung mit dem Auswechselspieler erst so spät gemacht wurde, wie das gut gehen konnte, auch bei der Härte, die zum Teil bei den Spielen stattgefunden hat. Es gab keine Schienbeinschoner. Man muss sich vorstellen, die Spieler haben sich Zeitungspapier unter die Stutzen getan, um Schläge oder Tritte von Gegenspielern besser ertragen zu können. In den Anfangsjahren wurde tatsächlich auch noch mit Stahlkappen in den Schuhen gespielt, um die Bälle besser treffen zu können, die natürlich damals auch noch von der Qualität her richtiges Leder waren. Und wenn die mal sich nass aufgesogen haben, dann hat man fast gedacht, man spielt mit einem Medizinball. Also Zustände mitunter über die Jahrzehnte, die mich überraschen lassen, dass die technische Entwicklung des Fußballs erst so spät eingesetzt hat. Also die Neuheiten. Es ist ja nicht alles neu, wenn wir auf den VAR gucken. Den hätte es meiner Meinung nach auch nicht geben müssen.
Den braucht keiner, ja. Da stimme ich
Ihnen vollkommen. Die Torlinientechnik, ja, genau. Aber da, ja, also nur um mal so ein bisschen auszuholen, was die Spieler da so auf sich nehmen mussten. In der Regel hat man, wenn ein Spieler ausgefallen ist, dann halt eben zu zehnt gespielt. Also es gab auch ein legendäres Derby, VfR Waldhof, 1920 schon, das in Karlsruhe ausgetragen werden musste, ein Entscheidungsspiel um die Meisterschaft in der damaligen Oberliga. Das lief über 165 Minuten. Da hat man so lange gespielt, bis es dunkel war und dann wurde das Spiel einfach abgebrochen. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Und wurde neu angesetzt. Und da in einem dieser Spiele hat auch der VfR, glaube ich, mit 9 Spielern das Spiel beendet. Das ist also gibt's eine tolle Geschichte, wen das interessiert. Richard Kiern, ein ganz bekannter Sportjournalist, noch bis in die 60er Jahre, der hat da mal eine tolle Geschichte geschrieben. Der Kampf der 165 Minuten, das ist wirklich großartig,
wie er das beschreibt. Ja. Ja. Unglaublich. Und trotzdem war das Zuschauerinteresse ja sehr groß. Das Publikum war elektrisiert, das Stadion war voll, das ist aus allen Nähten geplatzt. Und auch noch ein kleiner Unterschied zu heute, was Sicherheit anbetrifft, hat man das alles viel, viel lockerer gesehen. Ich habe gelesen, schon beim ersten Ausgleich der Mannheimer sind Zuschauer aufs Feld gerannt und haben sich mit den Spielern gefreut. Heute ja. Undenkbar.
Ja, zum Teil gab es sogar noch schlimmere Szenarien, dass tatsächlich auch Hunde auf den Platz gestürmt sind. Da ist schon auch mal in der Vergangenheit der ein oder andere gebissen worden. Ich glaube, die Sicherheitsvorkehrungen, unabhängig davon, dass sie schlecht waren, haben dann zumindest mal die Hunde während der Spiele verboten, die dann da mit aufgeschlagen waren. Aber tatsächlich war es dann schwierig, die Massen wieder vom Platz runterzubekommen. Wenn wir von 92.000 Zuschauern in Stuttgart sprechen, muss man natürlich auch wissen, dass das Fassungsvermögen des Stadions damals auch nicht größer als 60, höchstens 70.000 war. Und da kann man sich ungefähr vorstellen, wo sich diese Menschen im Stadion verteilt haben. Und es gibt auch Berichte von Zeitzeugen, die zum Beispiel erzählen, wenn die Mannheimer Derbys im Mannheimer Stadion waren, da saßen tatsächlich die Jugendlichen und Kinder bis zur Eckballfahne. Also die haben sich in mehreren Reihen hingesetzt, dass die hinteren Leute, die gestanden sind, noch was gesehen haben und Kinder eben nach vorne geschickt, um auch besseren Blick auf das Spielfeld zu haben. Und ein Zeitzeuge hat dann damals auch bewegend bei 100 Jahre Otto Siefling erzählt, dass er an der Eckballfahne saß und als Siefling einen Eckball getreten hat, ist er beim Rückwärtslaufen ihm auf den Fuß getreten. Da ist er noch glückselig, dass er getroffen wurde. Er hat quasi geheult. Es war ein 85-jähriger Mann damals, der von solch einer Szene noch begeistert erzählt. Das zeigt so etwa auch die Begeisterung, auch weil Sie gesagt haben, dass da so viele Menschen da waren. Man hatte ja quasi nichts. Der Sport war der einzige Ausgleich, um sich den harten Alltag einfach zu versüßen und den Fußballern bei ihrem Spiel zuzugucken. Das war für die Menschen schon was Besonderes. Einfach, aber gut.
Ja, und ich denke, das macht auch diesen Stellenwert der Meisterschaft von 1949 aus.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Das auf jeden Fall. Schade ist ja, und das haben Sie ja schon angedeutet, dass die Mannschaft ihre Erfolge nicht fortsetzen konnte.
Ja.
Wie ging es weiter?
Also es war schon so, dass das Niveau in der Oberliga vom VfR, aber auch vom Waldhof zunächst mal noch hochgehalten werden konnte. Man kann auch reüssieren in der Nachschicht oder im Nachschlag, dass der VfR Mannheim ja ziemlich lange bis zur Gründung der Bundesliga in der obersten Spielklasse gespielt hat, was dem SV Waldhof ja vergönnt war. Genau im Weltmeisterjahr 54 musste der SV Waldhof das erste Mal den Gang in die zweite Liga antreten und ist dann in der Zeit bis zur Gründung der Bundesliga dreimal auf und ab gestiegen. Also er war eine Fahrstuhlmannschaft und hat sich dann auch dadurch nicht für die Bundesliga qualifiziert, wie der VfR Mannheim übrigens auch nicht. Also es waren eigentlich besondere Namen in der Fußballlandschaft Deutschlands, also der Mannheimer Fußball war bekannt und gefürchtet, aber sie haben es nicht in die Gründung zu den Gründungsteams der Bundesliga geschafft, die damals übrigens nur 16 Teams umfasste, also was auch noch erschwerend dazukam bei der Auswahl. Und man muss auch dazu sagen, der VfR Mannheim ist tatsächlich bis heute der einzige deutsche Meister nach dem Zweiten Weltkrieg, der nie in der Bundesliga gespielt hat.
Auch eine Besonderheit, ja.
Wenn man so möchte, ja. Genau, ja. Während der SV Waldhof es ja immerhin in den 80er Jahren geschafft hat, 7 Jahre Bundesliga zu spielen. Er ist ja dann aufgestiegen, allerdings hat er keinen Meistertitel.
Ja. Trotzdem glaubt man, wenn man so ein bisschen in die Quellen schaut, in die Zeitung der Zeit zu sehen, auch dass auch in Mannheim dieser Satz galt, wir sind wieder wer. Der war jetzt nicht im Vergleich zu anderen Nationen gedacht, sondern wir als Stadt, dass die Stadt eine ungeheure Kraft auch eine Zeit lang aus dieser Meisterschaft gesogen hat. Das ist ein großes Ereignis, was leider lange Zeit dann auch wieder vergessen wurde. Jetzt dieses Jahr gab es ja verschiedene Veranstaltungen dazu, um das wieder in Erinnerung zu rufen. Und es ist natürlich, wie gesagt, ein sehr großes Kapitel Mannheimer Fußballgeschichte. Und wenn wir jetzt in die Gegenwart schauen, was glauben Sie, wann wir das nächste Mal zusammensetzen oder zum Bahnhof gehen und eine siegreiche Meistermannschaft empfangen können, Herr Willig?
Das steht wirklich in den Sternen, würde ich sagen. Ich würde jetzt nicht so vermessen sein, da irgendwas auszuloben oder zu sagen, das wird dann und dann sein. Im Moment liegt es sehr nahe, den SV Waldhof zumindest mal die ein oder andere Spielklasse weiter höher zu sehen. Und ich habe es auch kürzlich schon in der Zeitung mal kurz erwähnt, dass ich mir auch vorstellen könnte, dass der VfR mit seiner guten Jugendarbeit, die er über Jahre jetzt betreibt, und auch mit dem, ich sag's mal, halbwegs neuem Sponsoring, das dort auch gemacht und betrieben wird, zumindest noch die ein oder andere Liga nach oben steigen kann. Also das halte ich durchaus für möglich. Und ich habe dann zumindest die gewagte Prognose gegeben, dass ich mir gut vorstellen kann, dass der Mannheimer Fußball tatsächlich zwei Profivereine verträgt. Also sie haben den 7. Wirtschaftsstandort in Deutschland und wir haben eine Stadt, die knapp 350.000, also 330 werden es wohl sein, Einwohner hat. Verglichen mit anderen Fußballstandorten sind wir da auf jeden Fall schon in der Bundesliga und deshalb glaube ich das schon. Freiburg hat es geschafft, zwei Mannschaften im Profifußball unterzubringen. Dann würde ich das Mannheim zutrauen, je nachdem, wenn die richtige professionelle Begleitung halt auch dazu ist und der Rahmen stimmt.
Ich denke, das wünschen wir uns alle. Ja. Mannheim als Fußballstadt sollte weiterhin Bestand halten. Ja. Das war ein Blick in das Geschichtsbuch des Mannheimer Fußballs weit zurück, 75 Jahre, Meisterschaft 1949. Ich bedanke mich bei Martin Willig. Das Gespräch hat mir großen Spaß gemacht und kann nur alle Zuhörerinnen und Zuhörer auffordern oder wünschen, kommen Sie mal ins Archivum dabei. Wir haben noch wesentlich mehr Geschichte als Fußball zu bieten. Vielen Dank.
Ich danke auch.
Sie hörten Geschichten aus dem Bunker. Der Podcast aus dem Archivum. Mannheims Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung. Eine Koproduktion mit der Kulturredaktion des Bermudafunk, dem freien Radio Rhein-Neckar. Unterstützt vom Freundeskreis Archivum.